Vision trifft Business, der Klartext-Podcast mit Christina Schmautz. Wenn auch du mit deiner Mission die Welt verändern willst, kommt hier dein Inspirationsshot. Lerne von Menschen, die mutig und verrückt genug waren, ihre Ideen in die Welt zu bringen.
Herzlich willkommen, lieber Mio Lindner, hier bei mir im Vision trifft Business Klartext Podcast. Ich freue mich riesig, dich heute hier zu Gast zu haben. Du sitzt ja mal jetzt auf der anderen Seite.
Genau.
Ist ja auch mal ganz spannend. Und du hast ja eine ganz spannende Geschichte mitgebracht. Bei dir hieß es nämlich damals, dass du die mittlere Reife ja nur knapp erreichen würdest, eben aufgrund deiner schlechten Rechtschreibung. Und damals waren ja LAS, also Leserechtschreibschwäche und Legasthenie, ja nur Begriffe, ja, die da ab und zu mal aufgetaucht sind, sieht ja heute ganz anders aus, ohne dass du damals wirklich eine zielführende Unterstützung bekommen hast, gerade in der Schulzeit, wo das Thema ja ganz akut wird. Und das hat sich natürlich, ich kenne das auch aus der Geschichte mit meinem Sohn, das wirkt sich natürlich sehr stark auf das Selbstvertrauen, auch auf den Karriereweg aus. Und du hast aber mit Ende 20 dann schließlich eine Methode entdeckt, die dir geholfen hat, die Schwierigkeit zu überwinden. Und das war ja dann auch der Beginn deiner, könnte man auch fast sagen, Berufung. Du hast inzwischen Studiengänge absolviert, einen Bachelor im Creative Writing, du hast einen Master im Transnational Writing in England abgeschlossen. Du bist Autor, Podcaster, hochschulzertifizierter Lerntherapeut und hast das Thema Leserechtschreibschwäche in Deutsch und Englisch und auch die Rechenschwäche, du hast dich diesen Themen angenommen und arbeitest seit über 10 Jahren schon als Lerntherapeut und hast das Duden-Institut für Lerntherapie International Online gegründet und betreust dort eben Kinder und ihre Familien, die mit diesem Thema einfach auch wirklich strugglen und Hilfe brauchen. Du hast sogar 2024 einen Award gewonnen, eine Auszeichnung als Franchise-Gründer des Jahres 2024 und wurdest mit dem Silber Award ausgezeichnet. Einfach auch aufgrund deiner tollen Geschäftsidee, Kinder mit Lernproblemen an deutschen Schulen im Ausland durch eine Online-Lerntherapie zu unterstützen. Das hat einfach damals die Jury überzeugt. Und dein Herzensanliegen, ich glaube, das kann man so sagen, ist so dieses Thema LAS, Legasthenie, Rechenstörung, Dyskalkulie, wirklich diese Tabus zu brechen, dass man auch öffentlich drüber spricht und vor allem, dass man für diese Kinder, für diese Menschen, sind ja auch viele Erwachsene, die davon betroffen sind, eine Umgebung schafft, wo sie einfach angenommen werden, wo sie in ihrer Einzigartigkeit akzeptiert werden und sich eben auch entfalten können. Du hast ja selber einen Podcast, ich habe es gerade vorher schon gesagt, den Potenzialfrei, stark mit Leserechtschreibschwäche und Rechenschwäche Podcast. Ja, und der wächst ja auch stetig. Und ja, du sprichst ja auch hier wirklich mit Menschen. Ich durfte ja auch schon zu Gast sein als Mutter eines LAS-Kindes. Genau. Und mein Sohn war ja auch schon bei dir. Also schön, dass du heute mal auf der anderen Seite sitzt. Jetzt höre ich mal auf zu sprechen. Ich freue mich riesig auf unser Gespräch heute. Möchtest du denn noch was ergänzen? Habe ich was vergessen?
Erstmal vielen, vielen Dank, dass ich da sein kann. Und auch mal auf der anderen Seite zu sitzen. Mir ist jetzt nichts aufgefallen, was irgendwie fehlen würde. Irgendwie ist total beeindruckend, selber das mal zu hören.
Ja, 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 absolut. Wenn man dann so mal diese ganze Lebensreise wirklich auch mal sieht und auch ja so mal für sich spürt, was man da eigentlich auch geschafft hat. Das ist ja wirklich ein ganz, ganz starker Weg, den du da zurückgelegt hast. Und das bringt mich auch schon zu meiner ersten Frage. Wenn du deine Lebensreise mit einem Lied beschreiben würdest, gibt es da einen Song, der dir dazu einfällt?
Ja, ich habe eine Weile darüber nachgedacht. Es ist, glaube ich, nicht nur ein Song. Besonders die Zeit, wo ich viel noch an mir gearbeitet habe oder arbeiten konnte und irgendwie die Glaubenssätze, die negativen Glaubenssätze, die ich mitbekommen habe, in der Schule für mich überwunden habe, da war es viel Elton John, I'm Still Standing. Und ansonsten muss ich sagen, bin ich eher der Typ Klassik und ohne Text. Und da gibt es so viele großartige Sachen, wo man einfach die Gedanken einfach kreisen lassen kann und einfach sich ja einfach alles öffnet im Kopf. Da kann ich gar nicht so ein Spezielles sagen.
Ja, aber I'm Still Standing, das ist ja schon mal eine Aussage. Genau, also wirklich auch die Dinge mal durchzustehen. Und das war ja auch gar nicht so ein einfacher Weg, den du da beschritten hast. Ich habe es jetzt vorher schon mal gesagt, du hast eine große Vision, der du folgst, wirklich das Thema Leserechtschreibschwächung, Legasthenie, Dyskalkulie, Rechenschwäche wirklich auch zu enttabuisieren. Aber wenn du es nochmal in eigenen Worten formulieren würdest, was ist die große Motivation hinter dem, was du tust?
Mir ist wichtig zu zeigen, dass, also zum einen, es gibt Hilfe und das andere ist zu zeigen, dass der Lebensweg einfach nicht vorgeschrieben ist. Also so wie ich mir das anhören konnte, als ich groß geworden bin, ja, du musst dir irgendwas suchen ohne Schreiben und möglichst auch nicht den akademischen Weg, denk überhaupt nicht drüber nach, sondern du musst sofort was Handwerkliches machen und sich davon, dass man nicht eingeschränkt wird, sondern dass einfach geguckt wird, was sind denn die Stärken? Also wo es in meinem Fall eben ganz klar die Literatur war und immer noch ist. Und es für mich das Beste war einfach dann mit Ende 20 wirklich Creative Writing, also kreatives Schreiben studieren zu können und das auch in England. Also das hätte nie irgendjemand hätte mir gesagt, boah, mach das doch einfach, wenn dir danach ist. Und das ist mir unheimlich wichtig. Also dass wir auch Kinder und Jugendlichen, die jetzt erwachsen werden, einfach, dass die auch Role Models bekommen, also Beispiele, nicht nur die großen Beispiele, wie immer gesagt wird, Einstein oder, weiß nicht, Orlando Bloom. Also die sind ja so weit weg, sondern dass man einfach, und darum auch mein Podcast und daher auch die Idee mit dem Podcast, Leute von nebenan. Ich kann die einfach auf der Straße treffen. Und es sind vielleicht welche, also sind auch Lehrkräfte dabei oder Menschen wie du, die dann auch, wo dein Sohn jetzt in der IT ist. Das ist also in allen Bereichen ist es möglich und es ist einfach keine Grenze da, sondern die Grenze ist nur, die einem gesetzt wird. Also wenn man jünger ist, dann nimmt man ja eher Glaubenssätze von anderen an als die eigenen. Und dass es einfach nicht so schwer ist, sich davon zu lösen, um dann den eigenen Weg zu finden.
Ja, absolut. Und das bringt mich jetzt natürlich nochmal zu der Frage, du hast gesagt, du hast in England studiert. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass du irgendwann das Duden-Institut gegründet hast?
In meiner Zeit in England, in der Uni, hatte ich das erste Mal langfristig wirklich eine Lerntherapeutin bekommen, von der Uni gestellt. Die haben gesagt, ja, schreiben überhaupt kein Problem. Wir haben ganz viele, die haben Legasthenie, Leserechtschreibschwäche bei uns im Schreiben, weil es kommt beim Schreiben nicht auf die Rechtschreibung, das normgerechte Schreiben an. Aber du kannst es bei uns noch lernen zusätzlich. Und so ging es halt los, dass ich einmal in der Woche bei ihr war. Und das ging dann relativ gut, also auch weil meine Motivation war eine andere. Also ich war nicht mehr in irgendeinem tiefen Loch, wo ja viele Kinder und Jugendliche sind, die dann sagen, das bringt sowieso nichts mehr. An dem Punkt war ich nicht, sondern ich war ja hoch motiviert. Zusammen mit der Lerntherapeutin habe ich das gemeistert und sie meinte dann irgendwann zu mir, ja, sag mal, wie sieht es denn eigentlich in Deutsch aus? Und ich sagte, nee, Deutsch, also in meinem Leben werde ich nicht mehr normgerecht schreiben lernen in Deutsch. Und sie dann, ja, aber du weißt schon, dass das im Deutschen einfacher ist als im Englischen und du kriegst es im Englischen jetzt schon sehr, sehr gut hin. Und er sagte, nee, auf gar keinen Fall. Und dann hatte sie einen Trick angewendet, den fand ich ganz toll, nutze ich jetzt selber auch ab und zu. Und sie hat gesagt, sag mal, vergleich das doch mal bitte für mich. Wie wird denn Kindern und Jugendlichen in Deutschland geholfen? Und du weißt ja, wie jetzt hier in England, welche Schulen es gibt, unterschiedliche Richtungen. Ich würde doch gerne mal wissen, was ist gleich und was der Unterschied. Und so habe ich mich aufgemacht, eigentlich mir unterschiedliche Systeme anzugucken im deutschsprachigen Raum und bin da auch über die Duden, also auf die Duden-Institute gekommen und hatte da das unerhörte Glück, Frau Dr. Reack zu treffen. Und Frau Dr. Reack hat einfach den Fachbereich mit aufgebaut der Duden-Institute. Also im Fachbereich Deutsch. Und bei ihr hatte ich dann auch bin ich dann die ersten Schritte gegangen und habe dann gemerkt, oh, es funktioniert. Das ist genau das System, was bei mir, also für mich funktioniert. Und wir haben dann also uns immer mal wieder getroffen. In Semesterferien war ich dann immer mal wieder in Deutschland. Und irgendwann hatte ich ein Gespräch bei ihr oder mit ihr und bin rausgegangen. Und da war im Wartebereich oder im Empfangsbereich stand ein Jugendlicher mit seinen Eltern und die Eltern wollten unbedingt, dass er eine Intensivtherapie in den Ferien macht. Und er stand da, ich werde meine Ferien nicht vergeuden. Nicht die nächsten Ferien. Und das bringt ja sowieso nichts. Der muss 14, 15 gewesen sein zu der Zeit. Auf jeden Fall, ich wusste, ich muss eigentlich dran vorbeigehen, aber ich bin an ihm nicht vorbeigekommen und habe dann gesagt, so, naja, also mit meiner Lebensgeschichte Ich würde dir raten, probier es einfach. Es sind nur 5 Tage. Und danach kann man ja gucken, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Das artete dann aus in ein längeres Gespräch, weil wir sind beide in den Garten gegangen und ich habe ihm erzählt, wie lang mein Weg war und dass ich jetzt gerade die Hilfe bekomme in der deutschen Sprache. Und er war auch total fasziniert, dass ich das die ganze Zeit schon in Englisch, also schon eher gemacht habe und es schon richtig funktioniert hat, weil Englisch ging bei ihm auch gar nichts, also zumindest schreiben nicht. Und dann hat er gesagt, du, ich will dich heute hier gar nicht zu doll bequatschen, nimm es einfach mit, das ist jetzt von jemandem, der selber die Erfahrung hat und hätte ich zu der Zeit die Möglichkeit gehabt oder gewusst, wo ich hingehen kann. Also ich hätte bestimmt auch nicht Juhu geschrien, aber also aus rückblickend wäre es richtig, richtig gut gewesen und der Weg wäre viel einfacher gewesen. Ja, und dann bin ich rausgegangen. Und dann kam Frau Dr. Reag und die Institutsleitung hinter mir her und haben mich dann gefragt, sag mal, hast du schon mal drüber nachgedacht, selber Lerntherapeut zu werden? Ich so, ich habe ja selber eine LAS. Und ja, genau deshalb. Genau deshalb. Und das waren eigentlich so die ersten Schritte. Ich habe dann angefangen zu hospitieren. Also ich habe noch den Bachelor zu Ende gemacht in England. Und währenddessen habe ich mir das immer mehr angeguckt, wenn die Zeit war. Und bin dann nach dem Bachelorstudium eingestiegen in den Duden-Instituten als erstmal als Lerntherapeut. Und am Anfang hatte ich mir das auch nicht in Deutsch zugetraut. Also muss ja zuerst die Deutschausbildung machen, um dann die Englischausbildung zu machen. Ich habe beide Ausbildungen gemacht, aber hatte zuerst auch ausschließlich Lerntherapie in Englisch gegeben und habe dann nach und nach mir das Selbstvertrauen erarbeitet, das auch in Deutsch hinzukriegen und später dann auch für den mathematischen Bereich. Und dann ging das Ganze los.
Ja, spannend, weil gerade aus so einer eigenen Betroffenheit heraus ist noch mal was ganz anderes, diesen Weg dann auch zu gehen. Also oft ist ja so, dass wir ein Business starten mit Dingen, die wir selber für uns gemeistert haben, aber gerade in diesem Bereich ist ja eher, würde ich mal sagen, unüblich, wenn man dann so sagt, naja, ich muss ja eigentlich das selber gut können. Aber ich glaube, dein Erfolg liegt ja auch darin, jetzt wie man auch bei dem Jungen gesehen hat, dass es eben viel, viel glaubwürdiger ist zu sagen, hey, guck mal, mein Weg sieht so und so aus. Und gerade bei Jungs in der Schule, das erlebe ich ja auch oder habe es früher auch erlebt, es ist einfach bei den Jungs, denen fehlt so ein bisschen auch die Lobby von den jungen Männern oder von den Männern, die einfach auch dastehen und sagen, hey, guck, ich habe auch da meine Herausforderung gehabt, ich habe den Weg gemeistert, weil da die Mädchen oft meistens so schön smooth durch die Schule durchgehen und die Jungs dann eher vielleicht ein bisschen mit diesen Themen strugglen. Da ist es ja eher fast noch normal. Und da jemand zu finden, der einem so den Rücken stärkt, das ist ja eine ganz, ganz große Kapazität, die du mitbringst, die das Selbstvertrauen eben fördert. Also ich glaube, die Lerntherapie ist das eine. Dieser Ansatz, das Thema zu beheben. Aber ich glaube, das, was deine Arbeit ja auch so besonders macht, ist, dass du das Selbstvertrauen wieder aufbaust und stärkst, oder?
Ist auch also ich finde, das ist mit der wichtigste Teil. Also die normgerechte Schreiben muss man nur bis zu einem bestimmten Punkt können. Also man braucht es, um an der Gesellschaft teilhaben zu können. Man braucht auch ein bestimmtes Level an Lesen. Man muss, also ich glaube nicht, dass jede Person fehlerfrei schreiben muss von Anfang an. Das muss einfach gar nicht sein. Aber ich brauche das Selbstvertrauen in meine eigenen Fähigkeiten, das Selbstvertrauen, dass ich was erreichen kann, das Selbstvertrauen zu fragen. Und zu sagen, ich weiß gerade nicht. Und dann zu wissen, okay, ich gehe zu der Person oder zu der Person und die hilft mir einfach weiter. Das ist unheimlich wichtig. Und das, oder eben auch das zu wissen, ich muss nicht mit dem ersten Weg rausfinden, wie es funktioniert. Und es muss auch nicht sofort richtig sein, weil zum Lernen gehört dazu, rauszufinden, wie es nicht funktioniert. Weil dann weiß ich auch, okay, das brauche ich nicht weiter probieren. Wenn ich immer alles schaffe, ohne jemals an eine Grenze zu kommen, lerne ich das auch nicht richtig. Und das ist sowas, was Bestandteil ist, also bei mir in der Lerntherapie auf alle Fälle, dass das mit dazu gehört. Auch wie gehe ich mit Hilfsmitteln um, wie nutze ich die, wie trete ich für mich ein? Wo sage ich irgendwie nie, ich brauche aber gerade das und das. Und das müssen wir auch alle lernen. Und das, ja, passiert bei mir auch in der Lerntherapie, das gehört einfach mit dazu. Ohne dass ich das groß irgendwo raufschreibe und sage, ja, das machen wir jetzt, sondern das ist einfach die ganze Zeit mit dabei.
Ja, das schwingt quasi so zwischen den Zeilen quasi permanent mit. Aber gab es für dich eigentlich damals eine Alternative zu diesem Berufsfeld des Lerntherapeuten? Du bist ja dadurch erst auf die Idee gekommen, diesen Weg einzuschlagen. Was War vorher so deine Idee, was du mit deinem Leben anstellen möchtest?
Nee, ich mache das ja immer noch. Und da
Ja,
kommt mir
schon klar,
das.
aber damals,
Nee, ich meine,
bevor du dich entschieden
ich
hast, ja.
habe na die Entscheidung fiel für Schreiben und das
Also
Beschäftigen mit der
generell,
Sprache.
ja.
Und da ist ja Lerntherapie nicht weit weg.
Ja.
Also das Beschäftigen mit der Sprache und eben das Schreiben mache ich ja immer noch. Und dass es so schön es wäre, ausschließlich vom Schreiben leben zu können, das können die wenigsten. Und da finde ich, habe ich einen tollen Bereich, wo ich mich gut ausleben kann, anderen helfen kann, auf ihren Weg helfen kann, was mir auch unheimlich liegt und kann eben nebenbei das Schreiben weiterverfolgen.
Ja, mega schön. Dann ist so die Passion, die eigene Passion ist letztendlich immer noch da fürs Schreiben, für die Literatur und trotzdem den Wunsch, eben auch anderen zu helfen, sie dabei zu unterstützen, diesen Weg auch eben für sich zu gehen. Ja, mega schön. Aber der Moment, wo du beschlossen hast, okay, ich mache mich jetzt auf in die Lerntherapie, in die Selbstständigkeit, wie war denn dieser Weg für dich?
Die Idee, die ich hatte, speziell für Kinder und Jugendliche und deren Familien, die im Ausland leben, was zu kreieren, die war schon ein bisschen älter, aber es war außerhalb des Expats- und Auswandererkreises, die Vorstellung war nicht so da, dass das möglich ist, das online zu machen und dass man eine Bindung aufbauen kann. Und dann, im Gegensatz zu vielen anderen, hatte ich das Glück, dass Corona kam. Und plötzlich mussten sich ganz viele Menschen damit auseinandersetzen, was ist denn alles online möglich? Und dann habe ich die alte Idee wieder rausgeholt und habe gesagt, hier. Und dann, also wir haben noch viel miteinander gesprochen, wie baue ich das auf? Also wir haben das noch viel durchdacht. Ich habe dann noch zusätzliche Module entwickelt, einfach weil es ein bisschen anders ist, wenn man es online macht, als wenn man es vor Ort macht. Und dann habe ich einfach damit gestartet. Also um wirklich auch zu sagen, das sind die Familien, mit denen ich vorrangig gerne arbeiten möchte, für die ich da sein möchte. Und also auch mit dem ja, Cross-Culture-Families, mit dem nicht an einem Ort leben, mit den unterschiedlichen Lebenserfahrungen auch und das, wie ist das, wenn ich in einer anderen Kultur lebe, wie wirkt sich das aus auf das Lernen auch, was völlig anderes ist, als wenn ich mit Familien arbeite, die an einem Ort leben, konstant.
Und wie kam es überhaupt dazu, dass du dich jetzt für die Familien, die im Ausland leben, entschieden hast?
Ja, ich komme aus einer Familie, die gerne umzieht und auch gerne in unterschiedlichen Ländern lebt. Und auch eine Cross-Culture-Family. Und darum war das immer sehr, sehr nah alles. Und auch die Lebensrealität sehr, sehr nah. Und da ja, war das für mich gar nicht so weit weg zu sagen, genau in dem Bereich oder mit den Menschen, die eben genau diese Lebensrealität haben, möchte ich gerne vorrangig arbeiten. Es ist nicht so, dass ich ausschließlich mit den Menschen arbeite, die außerhalb des deutschsprachigen Raums leben, sondern da gibt es auch welche, die sich einfach melden und sagen, okay, also wir leben ganz ländlich oder also wir brauchen im Umkreis von 3 Stunden Autofahrstunden, ist einfach niemand, dann ist das so. Also es ist jetzt keine Ausschließlichkeit, aber es ist schon der Großteil von den Familien, mit denen ich arbeiten darf und die, mit denen wir uns treffen als Team, die leben außerhalb des deutschsprachigen Raumes.
Ja klar, ich hab mir da noch gar nicht Gedanken dazu gemacht, aber das stimmt natürlich, weil du kriegst natürlich für Deutsch, sind vielleicht an einer deutschen Schule irgendwo im Ausland und du kriegst ja da jetzt vor Ort kaum Unterstützung halt für das Thema Deutsch. Ja, ist definitiv wirklich eine Lücke, die da existiert, ja.
Also es gibt immer vereinzelt Fachkräfte vor Ort, aber die haben ja auch nur bestimmte Kapazitäten.
Ja.
Und der Vorteil ist halt, und darum hatte ich mich auch entschieden, das in einem Franchise zu machen, wo ich auch lange überlegt habe, ob ich das mache, ist halt, die Materialien werden beständig weiterentwickelt. Wir kriegen beständig die Möglichkeit, uns fortzubilden. Das heißt, ich muss mich nicht alleine darum kümmern, sondern ich kriege eine Liste, wo einfach großartige Menschen sind in ihren Fachrichtungen und kann da zu den Fortbildungen gehen. Und eben auch, dass die Materialien angepasst werden an die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse.
Ja.
Das kann ich als Einzelperson gar nicht stemmen. Also um qualitativ auf so einem hohen Niveau zu arbeiten, da kann ich mich nicht um so eine Sachen kümmern, sondern ich brauche dann bestimmte Sachen, um einfach mich weiter zu qualifizieren, mich weiterzuentwickeln, dass sich unser Team auch weiterentwickelt. Und das geht besser mit Partnern, die sich dann darum kümmern.
Ja, absolut. Und gerade dieses Geschäftsmodell des Franchise-Systems, das ist ja schon auch nochmal ein spannender Ansatz. Magst du da noch ein bisschen was drüber erzählen? Weil vielleicht gibt es Zuhörerinnen und Zuhörer, die das Thema gar nicht so auf dem Schirm haben. Wie funktioniert das genau bei dir? Magst du da ein bisschen erzählen?
Ich habe jetzt selber kein Franchise, sondern ich bin in einem Franchise. Das,
Genau.
ja,
Das
okay.
meine ich, genau.
Okay.
Wie funktioniert das oder wie hat das bei dir funktioniert? Genau. Also es ist vom Duden-Institut angeboten worden,
Genau.
dass du dieses System übernehmen kannst.
Genau. Also ich bin auf die zugegangen. Ich habe ja in dem System gearbeitet als
Genau.
Verhaltenstherapeut und bin auf die zugegangen. Und das ist also heute auch noch so. Man kann einfach sich melden bei der Zentrale. Und sie gucken ja beständig für vor Ort, ob jemand was aufmachen möchte. Und dann ist es so, man kriegt eine Ausbildung, man kriegt jemanden an die Hand, der eine Person, die einem hilft bei der Eröffnung der ganzen Sachen. Dann gibt es auch eine Unternehmerausbildung, die man da absolviert, wo eben auch dazu gehört Marktanalyse, Potenzialanalyse, also in dem Gebiet, wo man dann ist. Und dann kriegt man ziemlich viel auch an die Hand für Marketing. Und dann legt man sozusagen los. Das Einzige ist halt, es ist trotzdem es das eigene Geld, was man investiert. Man muss auch, ich denke, wie bei jedem Geschäft, das kennt jeder, der ein Geschäft aufmacht, dass es, man muss in der Hinterhand ein bisschen Geld haben, damit es losläuft. Also im Schnitt
Ja.
sagt man irgendwie 2 Jahre. Und bis dahin, also das muss man erstmal hinbekommen, bis dahin durchzuhalten. Also das muss man alles mitberechnen auch. Ansonsten muss man sich halt einen Ruf erarbeiten. Also es ist ganz, ganz, ganz stark in der Lerntherapie, dass klar kann ich ganz viel Schulen anschreiben und ich kann ganz viel Werbung auch online machen und so. Aber eigentlich die beste Werbung, die ich haben kann, sind Familien, die begeistert sind, sind Kinder, die keine Bauchschmerzen mehr haben, wenn sie in die Schule gehen, die vielleicht nicht ihr Fach lieben, wo es schwierig ist, aber es kein täglicher Kampf mehr ist, die sich auch zutrauen, dass sie das irgendwie hinkriegen und ja, die dann anderen Eltern sagen, melde dich mal bei denen, das funktioniert. Und das ist eigentlich die größte Werbung. Und die kann ich mir nur erarbeiten. Und dafür brauche ich Zeit. Weil in der Regel ist eine Lerntherapie, ja, im Schnitt sind die Kinder bei uns so 2 Jahre. Einige länger und andere kürzer, aber das ist so der Schnitt. Und ehe die Eltern das irgendwo erzählen, muss das auch erst zu sehen sein, dass es wirklich funktioniert. Und das dauert halt eine Weile, ne? Weil die meisten Kinder, die zu uns kommen oder zu mir kommen, die sind halt, die haben Lern-Apps durch, Lernplattformen. Nachhilfe vom, weiß ich nicht, Cousin oder irgendwie, dann professionelle Nachhilfe, Förderung in der Schule und nichts hat funktioniert. Das heißt, das Selbstbewusstsein ist irgendwo im Keller. Und die erste Zeit, die wir brauchen, ist wirklich erstmal das Kind abzuholen, wo es ist, zu gucken, das Selbstbewusstsein so weit zu stärken, dass wir sagen, okay, wir kriegen das hin, dass das im Kopf so der kleine Funke, vielleicht könnte es doch funktionieren. Und das müssen wir erstmal hinkriegen. Das braucht Zeit. Also das ist so, das ist eigentlich das Ziel der ersten 3 Monate. Also klar fangen wir schon an, ein bisschen fachlich was zu machen, aber am Anfang viele Kinder müssen auch mal erst reden. Oder wir nutzen Lernspiele, dass sie gar nicht merken, dass sie irgendwas in die Fachrichtung machen, nur weil die Angst so groß ist und sie einfach blockieren. Und da müssen wir einfach das Richtige finden für die Kinder, um da anzusetzen. Und dann ist es auch so, dass wir ganz viel mit den Eltern auch sprechen. Wie läuft es denn da gerade ringsrum? Wer macht wo Druck? Wo
Ja.
entsteht Druck? Wo knallt es am meisten zu Hause? Weil das ist ja auch so, beide Seiten warten eigentlich den ganzen Tag schon drauf. Bald treffen wir uns. Irgendwann kommen die Hausaufgaben. Und das schaukelt sich ja innerlich hoch. Also ist dann die Frage, was kann man da machen? Wie kann man das ändern, dass das einfach nicht so eine Stresssituation für alle schon ist? Häufig ist es so, dass die Kinder am Abend lernen, am Wochenende lernen, das heißt aber auch die ganzen Familien sind permanent mit der Schule beschäftigt, haben gar keine Zeit mehr, irgendwie sich schöne Momente zu haben, einfach neue Familienerlebnisse. Also da gucken wir auch ganz viel, wie kann man was machen. Und wir sprechen natürlich auch mit den Lehrkräften, weil das ist ein System und wir müssen zusammen gucken, wie kriegen wir das hin, dass einfach die Lernumgebung, und damit meine ich nicht nur der Raum ringsrum, der physische Raum, sondern alles, auch mit den, wie fühle ich mich in der Umgebung, wo ich bin, dass die hinhaut. Und das geht nur mit den Lehrkräften. Ansonsten, also wird es, ist es sehr, sehr schwierig. Und ja, dann haben wir auch, wenn die Eltern das wollen, haben wir auch Gespräche mit den Lehrkräften, auch ohne die Eltern, wo wir uns dann einfach fachlich unterhalten können, gucken, wie ist denn das Kind in der Schule? Viele Kinder sind ja völlig anders in der Schule als zu Hause. Es gibt ja die total angepassten in der Schule und die drehen zu Hause frei, weil irgendwohin muss die Energie. Und dann gibt es die anderen, die sind zu Hause total ruhig und in der Schule drehen sie auf. Und um dann zu gucken, in welchen Momenten passiert das, tritt das auf in der Schule, wie kann man das ändern, wie kann auch die Lehrkraft einwirken darauf, welche Misserfolgserlebnisse können wir sofort reduzieren, dass es sich nicht weiter aufbaut und wo können wir vielleicht Erfolgserlebnisse zusammen generieren. Weil wir wollen ja dann immer das aus der Lerntherapie auch natürlich in die Schule bringen. Das ist das große Ziel.
Aber ich stelle mir das jetzt schon noch mal ein bisschen herausfordernd vor, wenn du jetzt sagst, das ist noch mal ein anderes Land, ein anderes Schulsystem, was ja vielleicht dann auch noch mal so ein bisschen ja, anders funktioniert als das, was man vielleicht kennt. Gibt's da Herausforderungen diesbezüglicher Art?
Also die meisten von unseren Kindern sind ja an deutschen Auslandsschulen. Da ist das genau das gleiche System wie in Deutschland. Die Herausforderung ist, dass es häufig Neuzugänge gibt in den Klassen, häufig welche, die gehen. Das heißt, die Kinder haben permanent mit Abschieden zu tun. Und genauso sieht es bei den Lehrkräften aus. Sie werden ja für eine bestimmte Zeit gehen sie an die deutsche Auslandsschule. Da gibt es unterschiedliche, je nach Vertrag, aber es sind so 2 bis 3 Jahre, dann können sie verlängern. Einige verlängern nicht, sondern gehen dann vielleicht an eine andere Schule. Das heißt, da ist ein ständiger Wandel in den Schulen von den Menschen, die die Schule tragen. Und das ist schon eine völlig andere Herausforderung.
Ja,
Also.
weil keine Beständigkeit auch für die Kinder da ist. Also Sicherheit und Beständigkeit ist ja das, was für Kinder ja auch relevant ist. Und sie leben ja schon im Ausland, haben auch schon einen gewissen Umbruch erlebt in ihrem Leben. Und dann kommt dort eben das auch nochmal zum Tragen.
Und das andere ist, da sind auch viele Kinder, deren Familiensprache nicht Deutsch ist, aber die Bildungssprache. Also die vor Ort leben, aber wo sie halt an die deutsche Schule geschickt werden. Und das ist dann natürlich auch noch eine Herausforderung. Also Wortschatz, wie wird umgegangen? Unterschiedliche Kulturen treffen da aufeinander, unterschiedliche Lernkulturen treffen aufeinander. Also das ist schon, aber es ist äußerst spannend, muss ich sagen. Aber es ist
Total, ja.
schon eine Herausforderung, da den richtigen Weg zu finden.
Ja, ich stelle mir das so vor, wie so ein Navigieren durch so einen Dschungel und
Ja.
je nach Land, je nach Ausgangssituation der Familien sind die Wege eben auch unterschiedlich. Ja, also zumindest, es ist kein langweiliger Bereich, den du dir da ausgesucht hast, sondern sehr, sehr vielfältig und auch abwechslungsreich. Ja, mega. Gab es eigentlich bei dir auch in dieser Zeit mal Zweifel und Rückschläge, wo du gesagt hast, na, ob das jetzt der richtige Weg für mich ist? Oder war das bei dir immer so, dass du gemerkt hast, so, und hier bin ich jetzt genau am richtigen Platz?
Nee, ich müsste lügen, wenn ich das nicht in Frage stelle. Und ich glaube, dass das auch dazu gehört. Also ich finde, es gehört dazu, regelmäßig zu reflektieren. Bin ich hier richtig? Ist es immer noch das Richtige? Weil ich finde, das darf sich auch ändern. Und doch gibt es immer mal wieder. Und dann gibt es genau diese Momente, wo einfach wir richtig schön was erreichen. Also denke, okay. Das macht schon richtig Spaß, das auch zu sehen und damit dabei sein zu dürfen und einfach mit zu unterstützen. Also das ist schon, oder wenn von Schulen gefragt wird, ob ich nicht mal eine längere Fortbildungsreihe geben kann, weil wir so viele Erfolge haben mit Schülern von ihrer Schule und sie wollen einfach schon was, ein Netz einbauen, dass es einfach vielleicht gar nicht so extrem wird. Und das finde ich einfach großartig. Also, weil dann passiert was in der Schule. Das ist zwar alles super, was wir machen außerhalb der Schule. Ich denke aber, dass sehr, sehr vielen Kindern kann schon in der Schule geholfen werden. Da muss es gar nicht so stark ausgeprägt werden, dass sie dann bei uns landen. Also der Prozentsatz könnte geringer sein. Auch dieses, und dafür muss aber, oder eben, dass man es früher erkennt. Und dafür muss einfach viel mehr Wissen da sein in der Schule. Ich finde nicht, dass Lehrkräfte das alleine lösen können müssen, aber einfach die Beratungskompetenz oder die Kompetenz auch zu sehen, okay, hier liegt ein bisschen was anderes vor, dass eben wir kommen so nicht weiter. Ich berate jetzt die Eltern mal dazu, gehen Sie sich mal woanders Beratung einholen. Ich bin mir nicht sicher. Und
Ja.
das muss eine Lehrkraft auch nicht komplett einschätzen können. Und also das finde ich immer so dieses, und wenn wir da Sachen erreichen, ist das immer großartig. Und
Ja,
dann
und
ist
dann weiß man auch wieder, warum es tut, gell?
ja.
Ja. Ja. Was sind denn deine nächsten Projekte, Mio?
Gute Frage. Einmal möchte ich wieder also mehr Zeit haben für das intensivere Schreiben. Das ist ein bisschen ja, ist etwas zu kurz gekommen in letzter Zeit. Für das eigene Schreiben. Dann schreibe ich auch an einem Ratgeber für Eltern. Ich weiß, es gibt ganz viele Ratgeber. Ich finde, was zu wenig in den Ratgebern drin ist, zu zeigen, die emotionale Seite. Es wird alles sehr fachlich, sehr auf Fachinhalte geguckt und dann wird über die typischen Fehler gesprochen, woran man das erkennen kann. Aber eben dieses, was es emotional ausmacht, welche Auswirkungen das hat, das wird noch viel zu wenig gesehen und wahrgenommen. Und dann würden bei einigen das viel schneller auffallen, dass irgendwie mehr da ist. Und das ist, wenn ich mich mit anderen aus anderen Bereichen unterhalte, die sich einfach überschneiden in der Lerntherapie, dann ist es auch so, ja, es könnte ja auch das und das sein, ja. Aber dafür muss erstmal klar sein, wenn ein Kind permanent verweigert zum Beispiel oder versucht durch Regelübertretung bei den eigenen Altersgenossen einfach einen Stand sich zu erarbeiten, das was anderes dahinter liegt. Das ist nicht, weil das die erste Wahl ist, von einem Kind so zu sein, sondern es ist die einzige Option, die es für sich sieht. Und dann
Ja.
müssen wir als Erwachsene viel genauer dahinter gucken. Und häufig ist es so, dass es können Probleme im Lernen sein, es können andere Sachen sein, aber es ist eben, da wird noch zu wenig geguckt, sondern dann wird auf das Symptom geguckt und es wird versucht, das Symptom zu bearbeiten, aber eben nicht die Ursache. Und dann kommt man nicht weiter.
Ja, das stimmt, ja, definitiv. Und was würdest du Menschen mit auf den Weg geben, die auch eine große Vision haben, die so fühlen, okay, da habe ich wirklich was da nach draußen zu bringen? Was würdest du denen als wichtigen oder als wichtigsten Tipp mit auf den Weg für ihr Business geben?
Nicht auf die hören, die sagen, das geht nicht. Das ist also so schwer es ist. Also ich finde, es ist sehr, sehr gut, mit welchen zu reden, die gute Fragen stellen und die auch hinterfragen, damit man dahin kommt, wo sind einfach noch Lücken in der Idee, wo sollte man noch mal drüber nachdenken. Leute, die sagen, das geht sowieso nicht, überhaupt nicht weiterreden. Das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und Leute finden, die einem an die Idee glauben. Und an einen selber glauben. Also das war bei mir an einem Punkt super, super entscheidend. Da hatte ich wirklich das große Glück, auf eine Person zu treffen, die da an mich geglaubt hat. Und also es ging darum, ich brauchte am Anfang auch einen Kredit und habe einen Kredit aufgenommen, um das Geschäft anzufangen. Und ich habe wirklich in der einen Bank jemanden gefunden, der, also bis heute sind wir im Kontakt, obwohl er schon wo völlig woanders arbeitet in der Bank. Der hat daran geglaubt. Der hat an mich geglaubt und hat hier an die Idee geglaubt und hat gesagt, okay. Und dann sind wir nochmal Sachen durchgegangen, haben Sachen durchgesprochen und dann hat es auch alles funktioniert. Und das ist,
Ja,
was braucht man?
ja, ja. Und ich habe echt gerade so innehalten müssen, weil das, glaube ich, ein genereller Tipp ist immer fürs Leben. Wenn wir Menschen haben, die an uns glauben, und es passt ja auch so gut in deinen Kontext mit deiner Arbeit, dann können wir wirklich unser Potenzial freisetzen. Und da kriege ich echt Gänsehaut, weil das so ein schöner Aspekt ist. Und ich finde, wir Menschen dürfen mehr noch unseres dazu beitragen, dass wir aneinander glauben und dass es immer jemand gibt, der an einen glaubt, auch wenn wir selber gerade nicht in der Lage sind, das zu sehen.
Das ist auch
Ja.
das, was ich immer meinen sage in der Therapie. Wenn die sagen, dass ich glaube nicht, dass das funktioniert. Und ich sage, musst du auch nicht. Ich bin da. Bis du an dich glaubst, glaube ich an dich. Und solange nehme ich dir das ab und es ist nicht deine Verantwortung.
Ja. Ja, und das ist so ein wichtiger, ja, so eine wichtige Möglichkeit, wirklich das für sich auch ja, anzunehmen. Es hat ja auch was mit Annehmen zu tun. Hey, da glaubt jemand an mich, sich auch dafür zu öffnen und diese Chance eben sich nicht entgehen zu lassen, dass es jemand gibt, der an einen glaubt und sich nicht davor zu verschließen oder wie auch immer, sondern das wirklich so in jede Zelle des Körpers auch reinzulassen, weil dann können wir wirklich die Dinge verändern. Ja, mega schön. Ja. Gibt es denn noch zum Abschluss irgendwas über dich, was nur sehr wenige wissen? Du hast jetzt einiges erzählt, aber gibt es noch so einen Fun Fact über dich?
Fun Fact. Ich glaube, das wissen gar nicht, also doch, das wissen alle, die ganz nah dran sind. Ich koche unheimlich gerne.
Ah,
Und ich
okay.
kann stundenlang in der Küche zubringen mit Freunden. Und erst, dass wir erst zusammen eben, also entweder wir verabreden vorher, wer welches Gericht macht, oder eben jeder bringt was mit und dann gucken wir mal, was bei rauskommt.
Ja,
Super schön.
könnte ich mich direkt anschließen. Ich liebe es auch, in der Küche zu stehen. Ja, super. Herzlichen Dank, lieber Mio, dass du hier mit dabei warst. Für alle, die mehr über Mio und seine Arbeit wissen wollen, ihr findet alle Infos in den Podcast-Shownotes. Ich danke dir riesig, dass du dabei warst, dass du dir die Zeit genommen hast und wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg.
Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte und vielen Dank für das schöne Gespräch.
Sehr, sehr gern.
Das war Vision trifft Business, der Klartext-Podcast mit Christina Schmautz. Bringe auch du deine Vision in die Welt. Mehr über unsere Arbeit findest du in den Shownotes und unter www.christinaschmautz.ch. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, empfehle ihn gerne weiter und lass ein Abo da.